über den Bücherrand. Das ist der Bücher-Podcast, wo wir mit verschiedenen Leuten aus dem Orell Füssli-Universum über die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Bücher reden, sodass du auch neue Leseinspirationen hast. Hoi, du bist hier bei «Über den Bücherrand» gelandet. Mein Name ist Sarah Christen. Hey, und amix steht die Welt einfach Kopf. Und ich meine mit dem nicht die globale gesellschaftliche Situation, in der wir uns zum Beispiel auch jetzt vielleicht eher drin befinden, sondern amix findest du einfach in so Situationen wieder, wo du denkst, hä, wie ist das passiert? Wieso ist die Welt jetzt so? Und überhaupt. Und über das reden wir heute. Über Dystopien und Menschen, wo sich darin befindet, von denen wir etwas lernen können. Und zwar machen wir das mit der Fanny Louise. Sie ist Teamleiterin vom Community Management vom Book Circle. Das ist die Online-Lese-Community vom Orell Füssli. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich mir auch, danke.
Wir reden jetzt über Dystopien und über Leute, die sich in diesen Dystopien bewegen und was man davon lernen kann. Für die, die jetzt vielleicht nicht wissen, was eine Dystopie ist, wie würdest du beschreiben?
Eine gesellschaftliche Situation in näherer oder weiterer Zukunft, die eher düster aussieht.
Gar nicht mal so geil ist.
Nein, weniger. Eher weniger.
Liesest du oft so Bücher?
Ab und zu. Also ich finde es nicht regelmässig, oder es ist nicht irgendetwas, das ich aktiv suche. Aber ich glaube, ich finde es spannend, wenn ich nachher mal ein Buch lese, das in so einem Setting ist, so dass der Gedankenfaden weiterspinnen von, was könnte eigentlich alles passieren. Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen weltpolitischen Lage. Sodass was könnte passieren, wenn etwas eskaliert oder wenn etwas eben in die Richtung geht, anstatt in die andere. Wenn man wie den Rang wie nicht mehr findet. Und ich glaube, Dystopien sind ein Thema, das sich eigentlich durch so alle Altersgruppen von Literatur irgendwie durchziehen. Eben das eine Buch, das ich mitgebracht habe, habe ich als Teenagerin gelesen. Ein anderes vor ein paar Jahren. Also ich habe das Gefühl, es wird immer wieder von AutorInnen aufgegriffen, was wäre wenn.
Ja.
Und ich glaube, das ist der spannende Anteil daran.
Und die zwei Bücher decken jetzt so als Disclaimer natürlich nicht alle alternativen dystopischen Universen ab und haben jetzt, es wäre jetzt eigentlich tone death, wenn man sagen würde, wir können es in dieser Zeit, in der wir jetzt aktuell drin leben, voll easy einfach etwas aus diesem Buch rausziehen. Ich finde es aber cool, reden wir darüber. Mhm. Und welche Bücher hast du denn jetzt mitgebracht, welche zwei?
Ich habe dir mitgebracht Delirium von Lauren Oliver und Station 11 von Autorin Emily St. John Mandel.
Delirium und Station 11, das klingt für mich auch schon so nach offensichtlicher Dystopie-Geschichte.
Ja, es klingt so ein bisschen nach zukunftsorientiert. Ja, ja. Genau.
Also komm, wir fangen bei deiner Teenie-Zeit an, würde ich sagen.
Ja, das ist doch gut.
Delirium von der Lauren Oliver. Was geht es dort? Set the scene, erzähl mal.
Ist der Auftakt von einer Trilogie tatsächlich. Es hat noch zwei Folgebücher. Die Ausgangslage ist, in näherer, weiterer Zukunft, das erfahren wir nie so richtig, ist Nordamerika in einem ganz anderen politischen Setting. Es ist also nicht ganz so anders, jetzt, wenn ich es laut raus sage. Aber die Situation ist, dass Entwicklungen in der Welt dazu geführt haben, dass Liebe, die Emotion Liebe als Krankheit ist identifiziert worden. Und dass bei Menschen, sobald sie 18 werden, ein medizinischer Eingriff gemacht wird, dass die Möglichkeit, Liebe zu fühlen und auch andere Emotionen zu fühlen, entfernt wird.
Das macht mich ja komplett fertig.
Genau. Und unsere Hauptfigur, Lena, befindet sich in diesem Setting. Sie ist 17, das heisst, sie steht kurz vor dem Eingriff. Sie wächst bei ihrem Onkel und ihrer Tante auf, weil sie eigentlich recht ein schweres Erbe in dem Sinn mit sich trägt, weil ihre Mutter als unheilbar hat gelten. Bei ihr sind die Eingriffe für die Liebe ins Ferne gemacht worden, aber sie nie geglückt. Und die Mutter hat sich, Triggerwarnung, das Leben genommen. Und das heisst, Lena wächst auf als Person, die im System passen wird. Sie wird alles richtig machen. Sie freut sich auf den Eingriff. Bis natürlich ein paar Wochen vor ihrem Eingriff sie jemanden trifft, wo sie sich verliebt.
Ich finde es so krass, also nicht krass, aber du hast das als Teenie gelesen.
Mhm.
Also du bist im etwaigen plus minus gleichen Alter wie die Protagonistin.
Ja. Tatsächlich. Ich bin, glaube ich, auch so 16 oder so gewesen, genau. Also ich glaube, wegen dem hat das Buch irgendwie so gekittet, wo du, schlussendlich ist es sehr so eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Geschichte zwischen mit Themen anpassen, rebellieren, also eigentlich viele so Themen, die man auch sonst halt so in dieser Jugendzeit sich eigentlich damit auseinandersetzt. Halt einfach in diesem sehr besonderen Setting, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das hat viel mit mir ausgelöst. Sie hat auch eine beste Freundin, die anders ist als sie, als Lena, die das System viel mehr hinterfragt.
Hm.
Und sagt aber, warum ist das genau so? Und schlussendlich steht auch immer im Raum, was ist das, was uns menschlich macht? Und schlussendlich ist eine grosse Antwort das, was wir fühlen.
Das, was wir fühlen, das, was wir lieben. Und jetzt tut eigentlich die Lena will Teil des Systems sein, eigentlich. Mhm. Jetzt frage ich mich, lehnt sie sich gegen das System auf oder bleibt sie dem System treu?
Sie lehnt sich gegen das System auf.
Yes.
Robert, zum Glück.
Das finde ich gut.
Genau.
Und das heisst, das hast du jetzt von ihr mitgenommen, weil es geht ja eigentlich darum, etwas zu lernen von ihr. Was hat ihr so, das ist eigentlich noch krass, das Buch, das du als Teenie gelesen hast, bringst du jetzt in deinen auch sehr jungen Jahren trotzdem.
Ein bisschen weniger jung.
Weniger jung, aber immer noch jung. Bringst du mit an den Tisch. Das heisst, die Lena muss dich irgendwie recht krass prägt haben. Oder bleiben sie. Was war es denn jetzt schlussendlich?
Ich glaube, sie hat sehr krasse Charakterentwicklung von dieser jungen Frau, die sich hypermässig anpasst, auch vor dem Hintergrund von dieser Mutter, die eben das Gegenteil war, so mit dem schweren Erbe und dem Wissen, ich muss das kompensieren. Also so das übermässig wollen geradlinig in ein System reinpassen, das sehr unterdrückt, das sehr kontrolliert und sie kontrolliert sich selber auch sehr. Und ich glaube, das ist teilweise auch ein Gefühl, das wir vielleicht auch ein bisschen kennen in dieser Zeit. So, dass, es ist eine Zeit von Identitätssuche, Identitätsfindung, wer bin ich in einem Gruppensetting. Und nachher von dem sehr überanpassten zu dem System hinterfragen und sich selber auch hinterfragen, sich selber mit sich selber auseinandersetzen und nachher eigentlich den komplett Bock machen zu, ich tue mich gegen das System auflehnen. Ich glaube, das hat mich sehr beeindruckt oder sehr beschäftigt, als ich es gelesen
habe. Vor allem dann im Kontext von Liebe, wo ja Liebe jetzt als Krankheit sozusagen abgestuft wird, finde ich einen sehr beängstigenden Gedanken. Wenn man nicht sollte, könnte, würde lieben.
Ja, und vor dem Hintergrund des Buches ist natürlich auch immer das Narrativ rundherum, wenn man sich verliebt oder wenn man Liebe spürt und das nachher nicht gut rauskommt, auch so romantische Liebe, der Herzschmerz, den du damit nachher daraus rausziehst, ist ja wirklich etwas Physisches teilweise auch. Mhm. Also eigentlich aus Liebe kann nur Schmerz entstehen.
Ich habe mich aber jetzt nämlich auch gefragt, wann ist Liebe gefährlich? Natürlich in einem sehr toxischen Kontext, in einem gewalttätigen Kontext. Mhm. Mega logisch, einleuchtend. Aber dann auch eben vielleicht auf dieser zwischenzeitlichen, emotionalen Ebene, wenn Liebe gefährlich ist. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass Herzschmerz...
Ja.
Aber jetzt, wenn du es so sagst, macht es schon Sinn.
Und so wie das System, das sehr totalitär ist, das auch hier darstellt, ist, es ist eigentlich eine Gefahr für die Gesellschaft, weil Liebe ist unkontrollierbar. Es lässt sich nicht in ein Schema reindrücken. Es macht etwas mit deinem Hirn, mit deinem Körper. Du hast physische Symptome. Du denkst vielleicht nicht mehr ganz gerade und geradlinig. Und so das, weil Menschen eher grau und einförmig machen und ihnen halt auch andere Emotionen entziehen.
Dabei ist verliebt sie doch etwas vom Tollsten.
Ja.
Also der, eben auch vielleicht eben so der Kontrollverlust und eigentlich so völlig neben der Spur sein und denken, hey, wieso, was läuft bei mir falsch? Wieso denke ich jetzt die ganze Zeit an die Person? Oder warum ist die so cool? Und das ist eigentlich so wichtig und schön am Verliebtsein.
Ja, sehr belebend.
Ja.
Sehr belebend. Und so, es gibt ja so Verliebtsein, wo so sehr so das Schmetterling im Bauch und so das Herzrasen und wo du wirklich so in einem Delirium bist.
Ja.
Wegen dem heisst es
Delirium. Das war die Titelüberleitung.
There you go. Und nachher so das Gefühl von Liebe, wo ja nachher, also häufig tut sich in Verliebtheit in Liebe umwandeln, wo dann wirklich so eine tiefgründige Emotion ist, wo du mit einer Person krass oder mit mehreren Personen krass verbunden bist.
Und dann auch Stärke. Also es ist auch eine Stärke.
Ja, es ist eine Stärke. Und gleich eine riesige Verletzlichkeit.
Und auch gefährlich für das System, wo dann nicht dagegen kann. Es gibt doch 1000 Millionen Sprichwörter. Liebe ist stärker als
Mir kommt nur Liebe geht durch den Magen.
Man muss vielleicht so sagen, wir nehmen das Ganze jetzt gerade am Morgen auf. Vielleicht hast du dich zum Morgen schon gehabt?
Nein, noch nicht. Es liegt leicht Hunger.
Okay. Vielleicht kannst du ja jetzt ins Morgen verdienen, indem dass du okay. eine super Runde machst mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Es geht eigentlich darum, du bist ja ab und zu bei mir dabei. Ja. Ich habe auch schon Kaffee mit dir getrunken, schon mit dir auch sonst mal über Liebe geredet, auch in anderen Podcast-Episoden, falls du sie noch nicht gehört hast, unbedingt hören. Aber vielleicht kennen dich die einen oder anderen Leute, die da zuhören, nicht so. Darum, wir lernen dich, wir machen eine Schnellschussrunde. Quickfire, Speed-Dating.
Lern dich 30 Sekunden kennen. Ja.
Also komm, entweder oder Frage. Liebe Fanny, bist du ready?
Ja.
Gut. Ein Buch mit 200 Seiten lesen oder mit 800 plus Seiten?
200 immer.
Gut. Nur Bücher mit Happy End oder nur Bücher mit tragischem Ende?
Nur mit tragischem Ende.
Ja, das stimmt.
Happy End ist schnell und langweilig.
Ja. Dann, in einer Bibliothek gehen Bücher auslehnen, die überhaupt keine Übersicht und kein Ordnungssystem haben oder also eher schwieriger etwas findest, oder in einer Bibliothek sein, die einen mega komplizierten Ausleihautomat hat?
Das Erste, was halt einfach sehr unordentlich ist, weil dann kann ich genauso ein bisschen ordnen.
Ich habe gewusst, dass du das sagst. Ich habe gewusst, dass du den kannst aufräumen. Gut, dann Hardcover haben ganz viel oder so digitalen Minimalismus-Style E-Book?
Hardcover. Schon auch eher minimalistisch, aber nicht, wenn es um Bücher geht.
Gut. Buch mit wunderschönem Cover, dafür ein super schlechter Titel oder der tollste Titel auf der ganzen Welt, aber das Buch sieht wirklich einfach hässlich aus, von hinten nach vorne.
Ästhetik ist also schon wichtig, schönes Cover. Mhm. Also wenn das Buch selber nicht gut ist. Der Titel finde ich häufig ist so ein bisschen zweitrangig tatsächlich.
Sehr gut. Ein Buch von hinten nach vorne lesen oder von oben nach unten?
Von oben gegen oben.
Gut. Also komm, wir machen weiter. Das nächste Buch, wo die Welt auch im Kopf steht, kann man sagen. Station 11 von der Emily St. John Mandel. Ich liebe, dass ich aus dem ST Saint gemacht habe.
Aber es ist, glaube ich, ein Saint.
Wirklich?
Ja, Emily St. John Mandel. Es ist auch ein komplizierter Name, muss man sagen.
Vielleicht auch ein kompliziertes Buch, aber in einem positiven Sinn.
Ja.
Um was geht es?
Es ist sehr ein verschachteltes Buch und ich finde es so schwierig, so stringent gegenüber zu bringen. Es ist eins, das eigentlich relativ nahe geht, weil eben in einem dystopischen Setting die Ausgangslage ist, dass eine Pandemie die Welt hat.
Ich muss mal den Kopf.
Genau, wir müssen auch nicht gross darauf eingehen, weil das ist ja etwas, was wir alle ja kennen. Bei Station 11 ist es so, dass die Georgia Flu, heisst die, der Virus ist umgegangen und tatsächlich etwa 90% der Menschheit hat ausgelöscht. Anders kann man es nicht sagen. Das Buch ist geschrieben worden im 2014, das heisst noch lange vor unseren tatsächlichen Ereignissen. Die Ausgangslage ist, dass nur noch 10% der Menschheit lebt und eigentlich so die ganze Zivilisation, die ganze Infrastruktur ist zusammengefallen und zerbröckelt. Und wir folgen vereinzelten Personen, wie sie mit diesem Leben zurechtkommen. Es hat auch immer wieder Flashbacks zwischen dem Itzen, also der Situation von nach Zivilisation in dem Sinn, nach dem einschneidenden Filmrisserlebnis und vorher. Mhm. Es hat eine zentrale Figur, die immer wieder darauf zurückkommt, das ist der Arthur, das ist ein Schauspieler. Und das ist auch der Auftakt des Buches, der ist in der Produktion von King Lear, spielt der die Hauptfigur in einem gefüllten Theater. Und ein kleines Kind ist auch Teil von dieser Theaterkompanie, der Kirsten. Und ihre folgen wir nachher später als erwachsene Frau, die sie hat überlebt. Und dann auf den Arthur kommt man immer wieder zurück. Da ist so ein kleines verbindendes Glied in dem Sinn, wo das ganze Buch so ein bisschen zusammenfasst irgendwie. Und Kirsten ist im Jetzt, nach dem einschneidenden Erlebnis, ist sie mit einer Theatergruppe unterwegs, die eigentlich so ein bisschen nomadisch durchs ganze Land zieht, aber wirklich sehr brachial, weil es gibt keine ÖV mehr, es gibt nichts mehr. Also es ist wirklich so das Back-to-the-Roots-Gefühl von ich habe einfach nur noch meine engste Community um mich herum und wir reisen durch die verschiedenen Staaten von Amerika, das spielt in Nordamerika, und die dort kleine Theater vom Shakespeare hauptsächlich aufführen, um so auch so ein bisschen Freude an die Leute zu bringen, die noch da sind.
Weil das ist ja das Krasse in diesem Buch. Es geht ja sehr stark um Kunst, ja, und was sie den Leuten bedeutet. Und ich weiss, wir wollen eigentlich nicht über die Pandemie reden, also über unsere Pandemie, die wir durchgemacht haben. Aber das ist eigentlich noch recht bezeichnend gefunden, weil bei uns ist das etwas vom Ersten gewesen, wo eigentlich weggebrochen ist oder weniger Raum bekommen hat oder einfach auch keine Möglichkeit bekommen hat. Ja. Dabei ist, glaube ich, für viele wahnsinnig wichtig gewesen, oder die Realisation gekommen, wie wichtig eigentlich Kunst ist oder Kultur ist. Mhm. Und wie viel, und auch fast wie wir sie für selbstverständlich genommen haben.
Mhm. Tatsächlich. Und ich glaube auch so die, die Verbindung, die man zwischen Menschen machen kann durch Kunst. Mhm. Also eine Connection, die dann auch stattfindet, ist, die Kirsten hat einen Comic bei sich, den sie als Kind immer fest hat gelesen. Und der Comic heisst Station 11. Also das gibt nachher auch im Buch den Titel. Wo auch so ein bisschen dystopisch spielt, so ihre Weltall, in einem Weltall-Szenario, so ein bisschen Science-Fiction-mässig. Und sie dreht den mit sich, wo das tatsächlich eigentlich nur noch das einzige Buch ist, wo sie so richtig bei sich hat und dreht und liest. Und das Buch ist wiederum geschrieben worden von Frau von dem Arthur, wo okay, wow, der Schauspieler war. Also es ist so ein bisschen, also dass um verschiedene Ecken sind die Charaktere auch alle miteinander verbunden. Und bei Kirsten, die unterwegs ist mit der Theaterkompanie, da merkt man auch so die Schwierigkeit vom täglichen Leben in diesem sehr brachialen Setting. Es gibt keine Spitäler mehr, es gibt kein Gesundheitswesen, es gibt wirklich nichts mehr außer sie und die anderen Personen, die wirklich so ein bisschen ums Überleben kämpfen. Und auf ihren verschiedenen Stationen treffen sie auch verschiedene andere Communities, die andere Lebensentwürfe haben. Mhm. Teilweise sehr schön, wo eben so das Zusammenkommen durch Kunst, durch gemeinsame Erlebnisse, durch Literatur, durch Geschichten erzählen, schlussendlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Und andererseits Communities, wo es komplett in eine andere Richtung eskaliert ist, wo Leute die schwierige Situation hat genommen, für Macht an sich zu reissen, für eben Leute zu unterdrücken. Also sie treffen zum Beispiel auch sehr so einen fanatischen Priester, der eigentlich so fast so ein bisschen in einem Sekten-Setting Leute um sich hat geschart, wo das dann wirklich auch sehr gefährlich wird. Und eigentlich ist so eine Auseinandersetzung von sich selber mit anderen Menschen, wenn ganz, ganz viel vom Leben, wie wir es kennen, ist weggerissen worden und es wirklich nur noch so ein bisschen ums einerseits blanke Überleben geht und gleich so, dass wie können wir unser Leben Besonderes machen mit wie wir uns ausdrücken, wie wir Geschichten erzählen.
Das ist mega schön, dir zuzuhören in dem ganzen Setting. Das Buch hat dich recht genommen,
ja, gell? Ja, voll. Und das war, glaube ich, wo ich es gelesen habe, nach der ganzen Pandemie. Und habe schon dort so der Anfang, also ich wusste, was die Ausgangslage ist, aber ich dachte, oh, es geht so ein bisschen zu nah an.
It's too close to home,
das too Ganze. Too close to home. Aber es ist nicht gleich, also wenn irgendjemand Angst hat, zu lesen, genau wegen dem, es geht dann schon in eine klar andere Richtung. Also klar, es ist, die Ausgangslage ist ähnlich, aber es ist nicht klar in einem stärker dystopischen Setting. Also.
Und was hast du jetzt da mitgenommen? Weil bei Delirium lehnt sich ja die Protagonistin sozusagen gegen das System auf. Da fühlt es sich eher so nach einer, und das meine ich nicht negativ, aber nach einer Anpassung an. Was hast du für dich da jetzt rausgezogen?
Wie, dass man in den schwierigsten Situationen gleich seine Menschlichkeit noch beibehalten kann und für seine Menschlichkeit muss kämpfen.
Was wäre für dich jetzt in diesem Setting, also jetzt in diesem fiktionalen Setting, was wäre das Schwierigste für dich, wo wegbrechen würde? Also was hast du jetzt das Gefühl, mit was würdest du strugglen, wenn etwas wegbrechen würde? Oder was würdest du dich festklammern, sagen wir so?
Ich würde mich unbedingt festklammern an alle Personen, die mir nahestehen, für so die Liebste um sich zu haben, so die Community, wo man zusammen stärker ist. Ich glaube, am meisten würde ich strugglen mit allen Bekannten, die wegfällt, die Sachen, die wir für selbstverständlich nehmen, wo plötzlich nicht mehr da sind, wo uns Sicherheit und Halt geben im Leben. Und ich meine, da muss man nicht mal auf ein dystopisches Setting schauen, sondern das passiert aktueller in der Welt. So, dass, was ist, wenn deine Infrastruktur zerstört wird, wenn das Leben, wie du es hast, kennt, dir entrissen wird. Und ich glaube, dann uns dann wirklich um Überleben geht und gleich irgendwie so der Zusammenhalt und die Menschlichkeit irgendwie schlussendlich dann sehr im Fokus steht.
Und da geht es jetzt um Kunst, Kultur. Mhm. Was wäre dort für dich das, was du am wenigsten würdest missen?
Bücher. Weiss,
gell, bei dir ist es schon Bücher?
Mhm, ich glaube schon.
Bei mir wäre es Musik. So das Stille. Ja. Weißt du, wenn du nie mehr, so die Vorstellung, wenn du nie mehr einen Song hörst.
Ich
wenn du nie mehr Musik hörst, das würde mich fertig
machen. Ja, ich habe das Gefühl, im schlimmsten Fall könntest du es selber anfangen machen.
Also, du kannst die Bücher anfangen zu rummeln, sozusagen.
Ja, irgendwie. Oder so das Singen. Man könnte ja für sich selber irgendwie singen. Also Musik hat ja auch ganz fest Mühe. Ich finde, Musik kann ja sehr fest Atmosphäre und so in eine Stimmung reinbringen. Ich glaube, Bücher tatsächlich, wo de, du kannst auch doch ein bisschen an Realität entfliehen.
Ja.
Und gerade wenn du in einer schwierigen, in einer schwierigen Umgebung, in einer schwierigen, in einer schwierigen Situation bist, kannst du vielleicht dann schnell ein bisschen aus dem rauskommen und in eine andere Welt eintauchen.
Umso wichtiger, haben wir noch Bücher? Können wir über sie reden? Ja. Darum danke vielmals, hast du uns die zwei jetzt mitgebracht heute.
Sehr gerne.
Über Dystopien gibt es ja zuhauf verschiedenste Bücher. Ich glaube, wir können 1000 Podcasts damit füllen. Aber darum will ich es jetzt noch von dir wissen. Du, da, wo jetzt gerade am Zuhören bist, welches dystopisches Buch magst du am liebsten? Vielleicht, weil du als Teenie gelesen hast, wie Fanny. Oder jetzt, was hat dir das auch gebracht? Erzähl uns das im Book Circle. Das ist unsere Online-Lese-Community von Aurel Füssli. Ich gebe dir jetzt ein bisschen Zeit, um das auszufüllen. Bis zum nächsten Podcast. Darum wünsche ich dir jetzt eine schöne Lesezeit und bis bald.
Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, hey, dann folge uns, abonniere uns überall dort, wo es Podcasts gibt.